ARD.
Hallo, grüß Gott, meine Damen und Herren. Willkommen auf Mallorca.
Das war Hasso Schützendorf in einem Fernsehbeitrag aus den 90ern. Wilde Zeiten waren das fürs deutsche Fernsehen. Stefan Raab.
Sir, what is your opinion about Bertie Vogt?
You should go to jail for what you do.
Werbeklassiker.
Ja, ist denn heute schon Weihnachten?
Bin ich da schon drin oder was? Ich bin drin.
Und ganz besonders in den 90ern ging es echt oft um
Palma, Palma de Mallorca, Palma, Palma de Mallorca.
Fernsehen ist in den 90ern das Medium, das Trends setzt, das Legenden erschafft. Und einer, der will da unbedingt auch dabei sein. So oft, wie es nur irgendwie geht.
Ich bin vielleicht mehr Spanier als die Spanier selbst, ne?
Hasso besitzt 3 Fincas und mehrere Wohnungen auf der Baleareninsel. Wie hoch sein Vermögen ist, weiß niemand so genau. Er selbst gibt es mit einer bescheidenen Milliarde an, wobei der Kontostand mit der Zahl der Campari variiert.
So, hier unser Bad. Eignet sich auch gut, um die Liebe zu machen, ne? Ich liebe die Liebe im Wasser, ne?
Ich bin das Faktotum der schönen Welt.
Hasso Schützendorf, machen Sie sich Ihre eigenen Gedanken über ihn. Alles Gute, bis zum nächsten Boulevard und tschüss.
Das war eine grobe Zusammenfassung von Hasso Schützendorf, dem König von Mallorca. Irgendwie grell und irgendwie ein bisschen drüber. Was zwischen den Zeilen passiert, auf der Rückseite der Postkarte, darum geht es in diesen Beiträgen aus den 80ern und 90ern irgendwie nie so richtig. Dabei wären es genau solche Informationen, solche Geschichten, die wir bräuchten, wenn wir wissen wollen, wie Hasso vom Todeskandidaten zum König geworden ist. Aber auch wenn wir wissen wollen, warum diese Geschichte heute niemand mehr kennt. Wir brauchen Insider-Infos und die werden wir in dieser Folge auch bekommen. Ich bin euer Host, Jakob Baumer, und hier ist Based on a True Story, die Könige von Malle, mit dem zweiten Teil der Geschichte von König Hasso Schützendorf.
Because we are always in the sun.
Der König von Mallorca.
Er machte prächtige Geschäfte mit Waffenschmuggel.
Hände hoch, Gesicht zur Wand.
Ich schicke meine Beute und meine Frauen auch auf weg, ne?
Er ist unheimlich publikumsgeil.
Mallorca.
Many good friends, big parts of your entourage. They still teach you how to smile.
Der 10-Jährige war von Unbekannten aus dem Auto gerissen worden.
Mallorca.
Wenn er weg ist, bin ich wieder der König.
Das Team und ich versuchen, mehrere Leute zu erreichen, die in dieser Geschichte zumindest irgendwie eine Rolle spielen. Und wir können diese Leute schon bald in 2 Kategorien einteilen. Entweder sie sind tot oder sie wollen sich nicht an Hasso erinnern. Das mit dem Nicht-Wollen bekommen wir wörtlich so als Antwort. Die, die Hasso Schützendorf halbwegs gut gekannt haben und uns überhaupt antworten, die scheinen ihn nicht besonders gerne gemocht zu haben. Um es mal nett zu formulieren. Nur bei einer einzigen Anfrage haben wir noch Hoffnung. Und wir warten. Und warten. Und dann kommt sie an. Und dann ist auch ganz schnell klar, warum wir so lange warten mussten.
Sehr geehrter Herr Baumer, hatte versucht...
Die Antwort kommt nämlich mit der Post.
Zunächst herzlichen Dank, auch für Ihr Interesse. Würde mich sehr freuen, wenn Sie mich besuchen.
Es steht also eine Reise an. Wir packen Mikrofone ein paar Klamotten und besonders gute Laune natürlich. Was wir aber nicht einpacken, eine Badehose. Es ist nämlich Februar. Und wir fliegen nicht nach Malle, sondern fahren mit dem Zug nach Bad Segeberg, in das ebenfalls international beliebte Urlaubsparadies Schleswig-Holstein, das uns zur Begrüßung mit einem kräftigen Regen überzieht. Nach einer Übernachtung in einem extrem mittelmäßigen Bad Segeberger Airbnb und Tütchencafé zum Frühstück klingelt es dann an der Türe. Und er ist da.
Was wir schon mal machen könnten, dass ich Ihnen schon mal das Mikrofon hier dran klipse, wenn ich darf, ans Revier, hier irgendwo.
Sie dürfen alles.
Der vielleicht einzige Mensch auf der ganzen Welt, der uns mehr über Hasso Schützendorf erzählen kann und möchte.
Wer ich bin,
da habe ich an auf sich noch nie drüber nachgedacht. Ich habe immer gedacht, ich bin ein großer Hintern. Also das, mein Name ist Wolfgang Fabian, bin 19. November 37 geboren. Kann man also schon erkennen, dass ich aufs hohe Alter zugehe.
Wolfgang Fabian ist inzwischen fast 90. Früher, da war Wolfgang Fabian leitender Angestellter einer Versicherung. Klingt vielleicht für manche erstmal nicht so spannend. Aber wenn man einen Job gut macht, dann gehen manchmal Türen auf, mit denen man nicht gerechnet hat. Denn diese Versicherung, bei der Wolfgang Fabian damals arbeitet, die schickt ihre besten Mitarbeiter einmal im Jahr in den Urlaub.
Eine Reise nach Mallorca, also so ein verlängertes Wochenende nach Mallorca. Und da hörte ich dann dazu.
So lernt Wolfgang Fabian Mitte der 80er Mallorca kennen. Und so beginnt eins der größten Abenteuer seines Lebens. Mallorca, das ist in den 80ern noch so ein recht frisches Stück Urlaubsfilet. Halbwegs gut ausgebaut und beliebt, aber trotzdem nicht überrannt. Und vor allem...
Mallorca hieß ja immer Putzfraueninsel bei uns in Hannover. Nicht? Das war, weil das eben so billig war.
Und weil das so billig ist und schön natürlich auch, kauft sich Wolfgang Fabian zusammen mit seiner Frau dort sogar ein Ferienhaus.
Für 50.000 Mark.
Für das Geld gibt's heute so ungefähr, ich habe nachgeschaut, eine etwas größere Garage in Palma de Mallorca. Und weil Wolfgang Fabian jetzt doch etwas öfter Urlaub auf Mallorca macht, interessiert er sich natürlich auch für alles, was da auf dieser Insel passiert. Ende der 80er plant Wolfgang Fabian gerade wieder eine Reise nach Mallorca.
Und kurz davor habe ich zweimal einen Stern hintereinander mir gekauft und habe da also die grobe Geschichte von Hasso gelesen. Mit Fotos und so weiter.
Zusammengefasst steht in den meisten Artikeln ungefähr sowas wie: Schützendorf ist ein steinreicher Unternehmer, der sich selbst zum König von Mallorca gekrönt hat und damit jetzt europaweit prahlt und protzt.
Und dann sind wir also wieder in Urlaub gefahren und sage ich zu meiner Frau, ich versuche mal Hasso anzurufen.
Wolfgang Fabian geht also in der mallorquinischen Hitze in eine Telefonzelle, Handys gab es ja noch nicht, und wählt die Nummer von Hassos Büro. Das, was jetzt kommt, das ist der Beginn von Wolfgang Fabians Abenteuer. Denn Wolfgang Fabian hat einen Traum, eine Leidenschaft. Er schreibt Bücher und Geschichten. Hasso Schützendorf, der hat eine Geschichte. Ja, der ist eine Geschichte. Und so sagt Wolfgang Fabian eben das Folgende.
Und in dem Moment habe ich zu ihm gesagt, Herr Schützendorf, mir ist in den Sinn gekommen, Ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben. Hat er gesagt, na gut, okay, dann kommen Sie vorbei. Er ist unheimlich publikumsgeil gewesen. Und dann bin ich dahin.
Versuchen wir uns doch mal in Wolfgang Fabian hineinzuversetzen, als er damals Ende der 80er auf dem Weg zur Villa von Hasso Schützendorf ist. Alles, was Fabian in dem Moment wissen kann, stammt aus den Medien. Ganz wenig ist das ziemlich sicher nicht, denn
er ist unheimlich publikumsgeil.
Und wer publikumsgeil ist, der lässt in der Regel auch Kameras in die Wohnung. Oder hier halt in die Finca. Aber da jetzt vor Ort zu sein, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer.
Stehe ich davor, vor dem Anwesen, da habe ich gedacht, ich bin in einer mittelalterlichen Burganlage oder Festung, eine Riesenmauer.
In der riesigen Mauer, da ist ein riesiges Tor, hinter dem eine riesige Einfahrt liegt. Und die ist auch nötig.
Er hatte zu der Zeit ja schon 5 Rolls-Royce, ne? Ja, 6 waren es mal insgesamt.
Ein Angestellter holt Wolfgang Fabian an diesem riesigen Tor ab.
Der hat mich jedenfalls durch die ganze Anlage geführt und dann hatte ich dann einen riesen Park vor mir.
Wolfgang Fabian hat jetzt das Reich von Hasso Schützendorf betreten. Vom Balkon aus schaut Hasso auf die Finca
von Filmstar Michael Douglas herab. Hassos Finca ist selbstverständlich die größte und schönste in der ganzen Gegend.
Hasta luego.
Man kennt sich und besucht sich bei den zahlreichen Anlässen, die die Insel zum Feiern bietet.
Der morgendliche Spaziergang mit meiner Schlange Kleopatra
Sie hat das Recht und ich habe ihr versprochen, einmal am Tage darf sie freilaufen. Im Anschluss daran darf sie noch 10 Minuten oben im Schwimmpool schwimmen. Das ist die größte Freude, ne?
Ein kurioser Hofstaat an Menschen, Tieren, Sensationen. Antonio, der Zoowärter und Chauffeur, Pipo, der Leibwächter, Dolores, die Haushälterin, 6 Tiger und Löwen, Orangenbäume, ein Tennisplatz und eine Geliebte. All das auf 18.000 Quadratmetern.
Hier bin ich in meinem Tierreich. Hier sind meine Tiere, meine Löwen, Tiger, Bären, Affen. Hier fühle ich mich wohl. Oft verbringe ich hier den ganzen Tag mit meinen Tieren und freue mich mit ihnen zusammen.
Das Schlimmste waren die Affen. Da waren zwar bloß, ich glaube, 4 oder 5, nicht, aber die gingen dann auf den Nerven. Das war furcht. Vom Löwengebrüll haben wir, Haupttiergebrüll haben wir wenig mitgekriegt, weil die nämlich meistens nachts brüllten. Jedenfalls war ich froh, dass sie alle hinter Gitter waren. Dieser Riesenpark, so äußerlich wunderschön, bloß verdreckt durch die unwahrscheinlich große Anzahl von Federvieh. Ich habe das später, viel später, als ich da ein- und ausging und praktisch zu Hause war, da habe ich mal allein die Pfauen gezählt, das waren 24.
Aber für den Zoo ist Wolfgang Fabian ja nicht angereist. Er will zu seiner Audienz beim König.
Vom Park her ging es über eine Außentreppe nach oben. Und da oben angekommen, war da so eine Plattform, ein großes Schwimmbecken eingelassen.
Ein bisschen wie eine Mischung aus Germany's Next Topmodel Villa und James Bond Bösewicht Quartier wirkt Hassos Villa, wie sie da über der Insel thront. Und die Aussicht vom Pool, die steigert das Ganze nochmal. Weit unten liegt das Meer, eingerahmt von mächtigen Felsen. Man schwimmt da quasi auf dem Olymp. Und auf diesem Olymp, da wartet jetzt der König.
Mit seiner Frau, die hatten gerade gebadet da, also geschwommen und so weiter. Das konnte man unten ja hören, nicht, wenn es sich plätschert hat. Nicht? Und dann hatten die sich einen Bademantel übergezogen und haben mich erwartet da oben auf ihren Liegen.
Genau hier vor dieser Paradieskulisse versucht Wolfgang Fabian den König jetzt für seine Idee zu gewinnen. Ein Pitch unter Palmen. Er will die Biografie von Hasso Schützendorf schreiben. Und bei der Sache, da geht's nicht nur ums Geld. Für Wolfgang Fabian ist das eine echte Chance. So einer der Momente, von denen man später vielleicht mal sagen kann, hier hat alles angefangen. Was Hasso Schützendorf jetzt sagt, was er von Wolfgang Fabian hält, das entscheidet ein bisschen darüber, wie Wolfgang Fabians Leben von hier an weitergeht. Und vor der Kulisse der schönsten Seiten seines Reiches lässt König Schützendorf jetzt, naja, erahnen, was er von der Idee hält.
Na, der hat sich von Tod gefreut.
Der König ist begeistert.
Und seitdem gehe ich da ein und aus.
10 Jahre, das ist eine echt lange Zeit. Und in der wird Wolfgang Fabian immer mehr selbst zum Teil des skurrilen Hofstaats von Hasso Schützendorf.
Bei mir kam er aus sich heraus. Und zwar, wir sind allein zu leiten.
Wolfgang Fabian wird mehr zum Teil dieser Geschichte, als er sich das wahrscheinlich in dem Moment am Pool gewünscht hat. Wolfgang Fabian sitzt jetzt also ganz regelmäßig mit Hasso Schützendorf zusammen. Ich stelle mir das irgendwie so idyllisch vor. Diese 2 Herren sitzen im Sonnenuntergang auf der Terrasse vor Hassos Finca. 2 Gläser Whisky stehen auf dem Tisch. Und während vor allem Hasso ein Glas nach dem anderen trinkt, führen die beiden tiefgründige Gespräche über das Leben dieses Mallorca-Königs. Aber Wolfgang Fabian bekommt auch Zugang zu Hassos Archiv oder eben zu seinen Unterlagen. Fabian steckt in dieser Zeit wahrscheinlich ziemlich lange kopfüber in Kisten, blättert durch Papierstapel und entziffert alte Notizen. Er findet etliche Erinnerungsstücke, aus denen nach und nach die Lebensgeschichte von Hasso Schützendorf wird. Das sind Klassenfotos mit Mitschülern, die sich vielleicht mal ein Sexheft von Hasso ausgeliehen haben. Da ist ein Foto in Schwarz-Weiß mit einem kahlrasierten jungen Hasso drauf während seiner Zeit im Konzentrationslager. Und dann findet Wolfgang Fabian offenbar noch etwas in einer der Kisten. Das Programmheft zur Kinopremiere eines Gangsterfilms. Ware für Katalonien. Zu diesem Programmheft, da gehört auch ein Brief, den Wolfgang Fabian sicher sehr interessiert liest. Hochgeschätzter Hasso von Schützendorf, Sie haben Humor, ich auch. Geschrieben hat den Brief der Regisseur des Films Ware für Katalonien, Richard Groschop. Weiter steht in dem Brief: Ihren Brief mit seinem umfangreichen Public Relations Material und den schönen Beweisen Ihrer übergroßen Bescheidenheit habe ich erhalten. Offenbar haben König Schützendorf und der Regisseur Groschop öfter geschrieben. Schützendorf hat dem Regisseur sogar Bilder geschickt und ihn zu sich nach Mallorca eingeladen. Der Regisseur schreibt aber: Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ich gewillt bin, als Gast zu Ihnen zu kommen. Der Brief liest sich irgendwie wie die Abrechnung mit einem alten Feind. Fast durchgehend sarkastisch und mit ganz großen Worten am Ende. Und immer daran denken, das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, das man lässt.
Sie haben ja eine recht schillernde Vergangenheit und haben da so ein bisschen, na, ich will es mal krumme Geschäfte nennen, gemacht.
Nein, die waren sehr, sehr, sehr gerade, die Geschäfte.
1959 bekommt der Regisseur Groschop einen Auftrag von der DEFA. Das ist eine Firma, die für die DDR Filme produziert. Groschop soll einen Film über die größte Schmugglerbande des Landes drehen. Es ist der Film aus Hasso Schützendorfs Kiste, das Programmheft Ware für Katalonien. Ware für Katalonien spielt Mitte der 50er, also etwa 10 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und die Geschichte des Films ist relativ einfach zusammengefasst.
Bahnhof Friedrichstraße, Zug in Richtung Westen. Letzter Bahnhof im demokratischen Sektor.
DDR-Ermittler sind Schmugglern auf der Spur.
Bitte zeigen Sie mir Ihre Tasche. Steigen Sie bitte aus.
Ja, aber ich muss doch...
Bitte?
Ja, ja.
Aber nicht irgendwelchen dahergelaufenen Schmugglern, sondern einer besonders schlimmen Gruppe.
Optikschiebung. Wir müssen sie leider der Kriminalpolizei übergeben.
Kriminalpolizei? Oh Gott.
Die Bande schmuggelt, oder wie man damals auch sagt, schiebt Optiken. Das bedeutet Kameras, Ferngläser und sowas. In Ostdeutschland werden die sehr hochwertig hergestellt. Bei Zeiss aus Jena zum Beispiel. Kennt man ja heute noch, die Marke. Und diese gute Qualität, die kann man zu hohen Preisen und zu einem guten Wechselkurs im Ausland weiterverkaufen. Soweit, so einfach. Aber...
Es ist nicht gestattet, diese Ware nach West-Berlin, Westdeutschland oder dem Ausland zum Zwecke des Verkaufs, Verschenkens, Verleihens oder Lagerns zu transportieren.
Und diese eine, ganz bestimmte Bande, die verschiebt eben so viele dieser Optiken illegal, dass die Branche in der ganzen DDR in eine Krise schlittert. Eigentlich verdienen die Firmen ja mit dem Export ihr Geld.
Macht das wirklich so viel aus?
Und ob? Lassen Sie sich's nur mal von unseren Exportleuten vorrechnen. Das geht in die Millionen.
Diese Millionen, die wollen die Firmen und der Staat zukünftig gerne behalten. Und darum muss bei jedem einzelnen Kamerakauf, in jedem noch so kleinen Laden, ein Ausweis vorgelegt werden. Jeder Kauf wird dadurch vermerkt. Eigentlich kein schlechtes System. Kauft jemand mehr als 2 oder 3 Kameras, dann fällt das sofort auf. Eigentlich. Trotzdem schafft es diese eine Bande nämlich immer wieder. Und keiner weiß wie. Bisher kennen die Ermittler nicht sehr viel mehr als den Decknamen vom Boss der Bande.
Der Spanier.
Wo ist denn der Spanier?
Der Spanier?
Naja, ein Großschieber, dessen Spitzname in unserem Vernehmen immer wieder auftaucht.
Ein Großschieber, dessen wichtigster Abnehmer in Spanien ist. Spanien, Spanier, ihr versteht schon.
Der Spanier braucht es nicht zu wissen.
Nur die engsten Freunde und Bekannten, die nennen den Spanier beim echten Namen.
Ja. Ja, der Herr Tischendorf. Gut schauen Sie aus.
Tischendorf klingt nicht zufällig wie Schützendorf. Hasso Tischendorf ist Hasso Schützendorf. Da hat sich jemand bei der Benennung wirklich richtig viel Mühe gegeben.
Der Schauspieler Wilfried Ortmann lässt eindeutig Hasso Schützendorf erkennen. Erzeugt fast ein Duplikat. Hasso Tischendorf, genannt der Spanier.
Groß, schlank, markantes Gesicht, fast so ein bisschen wie amerikanische Westernhelden oder so. Clint Eastwood vielleicht.
Es würde die Abwicklung beim spanischen Zoll enorm vereinfachen, wenn sie dem Halunken schöne Augen machen.
Offensichtlich wussten die Filmemacher also nicht nur seinen Namen, sondern auch genau, wie er aussah.
Sie sind aber raffiniert.
Schützendorf ist der Chef der international gesuchten Schmugglerbande. Millionenschwer, steinreich und Ende der 50er dann sogar im Kino zu sehen. Diese Karriere als berühmter Schmuggler, die beginnt schon ziemlich bald nach Ende des Kriegs. Als Hasso wieder frei ist mit 21 Jahren, da geht er zurück in seine Heimat Hamburg. Die Stadt ist allerdings fast komplett zerstört. Um es mal ganz bildlich zu machen, viele Leute wohnen da in ihren Kellern, weil das restliche Haus weggebombt wurde. Für Hasso ist klar, dass er sich was einfallen lassen muss, wenn er nicht wie alle anderen Steine klopfen und Trümmer verräumen will. Und Hasso lässt sich etwas einfallen. Über die nächsten Jahre baut er sich nach und nach ein Schmuggler- und Fälschernetzwerk auf. Von gefälschten Lebensmittelmarken und Salzheringen zu Alkohol und Schreibmaschinen.
Von Ost nach West. Er besorgt alles, was für Geld zu haben ist.
Und auch wenn Hassos Geschäftsideen manchmal grandios in die Hose gehen,
seine Schmuggelgeschäfte fliegen immer wieder auf. Und mit 28 Jahren hat Schützendorf bereits jeden vierten Tag hinter Gittern verbracht.
Hasso macht immer weiter. Und jetzt, mit Anfang 30, ist er der Boss von über 100 Schmugglern. Er hat sich hochgearbeitet zu einem international gesuchten Verbrecher und ist so mächtig, dass seine Schützendorf-Bande einen ganzen Teil der DDR-Wirtschaft beeinflusst. Hasso hat einfach immer eine neue Idee parat, an deren Ende ein Sack Geld steht. Für jedes Problem findet er eine Lösung. Auch für die Ausweise, also die Ausweise, die man ja eigentlich bei jedem Kauf vorlegen muss, damit es erst gar nicht zu solchen Schmuggelorgien kommen kann. Zu der Zeit steht die Mauer noch nicht und entsprechend einfacher ist es für die Bürger der DDR, in den Westen zu fliehen. Das machen echt viele. Der erste Stopp im Westen, der heißt dann oft Bahnhof Friedrichstraße. Und genau dort, direkt am Bahnhof, da wartet dann schon ein großer, schlanker Mann auf sie.
Dann habe ich den Flüchtlingen die Ausweise abgekauft, schnell ein neues Foto reingemacht, habe ich selber gemacht, ich bin ein schneller Fälscher. Ne? Wir haben in der Nacht manchmal 60 Ausweise gefälscht und haben dann die Leute in die DDR gesandt und die haben die Sachen gekauft.
Da kommen dann aber irgendwann auch die Ermittler drauf, die im echten Leben und die in Babelsberg. Wenn wir jetzt also wissen wollen, wie die Geschichte von Hasso weitergeht, können wir uns einfach zurücklehnen und den Film weiterlaufen lassen. Ein etwas dicklicher Mann betritt einen kleinen Kameraladen. Er hat's eilig, wirkt irgendwie nervös. Und das fällt auch der Verkäuferin auf.
Ach Gerti, bevor ich's vergesse, erledige bitte mal die Bestellung für mich. Hallo? Ja, hier ist HU Fotogeschäft Rosenecke Heidestraße. Bitte schicken Sie sofort jemand her. Optikschieber. Aber kommen Sie bitte schnell.
Danke, wir fahren gleich los. Komm.
Der Mann gehört zu Hasso Teschendorfs Bande und musste offenbar so lange mit einem einzigen gefälschten Ausweis einkaufen gehen, dass er jetzt aufgeflogen ist.
Typisch für den Spanier. Ausweise gibt's noch weiß Gott genug in den Flüchtlingslagern. Aber nein. Lieber lass dir unsere besten Leute schnappen. Idiotisch.
Die Schlinge um Teschendorf zieht sich zu.
Das gesuchte Kraftfahrzeug fährt stadtwärts Stalinallee zwischen Fruchtstraße und Sporthalle. Wir folgen.
Danke, verstanden, Ende.
Also los, Richtung Alex.
Das gesuchte Kraftfahrzeug will wahrscheinlich die Sektorengrenze am Brandenburger Tor passieren.
Die Volkspolizei hat gewonnen. Und Teschendorf könnte für dieses Verbrechen in der DDR sogar die Todesstrafe bekommen. Mal wieder.
Herr Teschendorf, steigen Sie bitte aus.
Was tut denn das?
Zur Klärung eines Sachverhalts.
Und damit endet der Film Ware für Katalonien mit einer etwas besseren Welt. Musik. So im Großen und Ganzen erzählt Richard Groschop in seinem Film die wahre Geschichte vom Ende der Schützendorf-Bande. An einem Punkt hat man in der DDR die Geschichte aber ein bisschen geschönt. Und zwar an einem entscheidenden Punkt. Während Groschop seinem Auftrag nachkommt und den Zuschauern eine genüssliche Verhaftung präsentiert, haben die Ermittler im echten Leben Hasso aber nicht erwischen können.
Habe ich hier einen Bericht bekommen von der Staatssicherheit, dass man 350 Blatt Akten über mich gefunden hat mit meinen Briefen, die ich auch an die Staatssicherheit geschrieben habe. Ich habe die dann veräppelt, dass sie mich nie gekriegt haben, dass ich ihnen überall durch die Lappen gegangen bin.
Sehr geehrte Herren, unrichtig, wenn Sie mich als den größten Zeiss-Jena-Schmuggler der Ostzone suchen. Viel erfolgreicher war ich im Goldschmuggel in Ihrer Zone. Ich möchte Sie nicht reizen, denn im letzten Brief hatte ich Sie freundlichst zu mir eingeladen. Kostenlos natürlich, denn Sie würden mir ja auch nicht Jahre Hotel Bautzen abkassieren. Stets in Erwartung, dass Sie meine Einladung annehmen.
Von Goldschmuggel weiß ich jetzt nichts, aber ich weiß, was von einem anderen, auf den Hasso es abgesehen hat.
Lieber Regisseur Ricardo Groschop, sagen Sie mal, lieber Richard, warum haben Sie sich in dem Film Ware für Katalonien als Regisseur mit so einer kleinen Rolle begnügt? Zwar haben Sie den Esel vor meiner Villa Mathilde ganz gut gespielt, aber in der Fortsetzung des Films seien Sie bitte nicht so bescheiden. In Erwartung weiterer Eseleien, Ihr Hasso Schützendorf, genannt Teschendorf, der Spanier.
Schützendorf schreibt dem Regisseur immer wieder, über Jahrzehnte. Und beleidigt ihn teilweise schon ganz schön drastisch und persönlich. Bis Schützendorf den Regisseur dann nach Mallorca einlädt. Inklusive Flugtickets im Umschlag. Auf diese Einladung antwortet der Regisseur ziemlich deutlich. Er schickt Hasso die Flugtickets zurück und zitiert Wilhelm Busch. Das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, das man lässt. Schöne Grüße, Richard Groschop. Und das erklärt den Brief, den Wolfgang Fabian findet. Aber auch hinter dem Programmheft zur Premiere von Ware für Katalonien steckt eine Geschichte. Und die ist quasi das Finale von Hassos Schmugglerkarriere. Ich finde dieses Finale an einem unerwarteten Ort, und zwar im Bonusmaterial der DVD zum Film. Studenten interviewen da in einem Clip einen Filmexperten.
Als der Film fertig war, ist er an das Zeitkino am Bahnhof Friedrichstraße gegangen.
Während das ganze Land nach ihm sucht und offenbar sowohl seinen Namen als auch sein Gesicht kennt, reist Schützendorf in die Hauptstadt der DDR.
Inkognito, hat sich natürlich nicht zu erkennen gegeben, hat sich den Film angesehen und hat 24 Programmhefte, hat die sogar gezählt, 24 Programmhefte zu diesem Film gekauft und die dann an all seine Bekannten und Verwandten verschickt mit der Bemerkung, über andere werden erst Kinofilme gedreht, wenn sie tot sind. Ich habe dieses Erlebnis schon zu Lebzeiten.
Tod und Unsterblichkeit, Tod und Legende, das liegt nah beieinander. Ein bisschen so wie Wahnsinn und Genie.
Die Dummen sterben, die Schlauen nicht. Ich glaube nicht daran, ans Sterben. Ne? Wir leben immer.
Abgehauen ist Hasso übrigens nach... Genau.
Willkommen auf Mallorca.
Und dort muss Hasso im Prinzip wieder bei Null anfangen. Gut, wahrscheinlich mit einem gewissen Startkapital, versteckt unterm Kopfkissen oder auf irgendwelchen dubiosen schwarzen Konten. Aber für die Unsterblichkeit reicht das nicht. Und nur ein paar Jahrzehnte später wird jemand von dieser Geschichte so fasziniert sein, dass er daraus ein Buch machen will.
Mir ist in den Sinn gekommen, ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben.
Und er wird schon bald merken, dass auch schillernde Könige eine dunkle Seite haben können.
Das, was die Öffentlichkeit nicht wissen sollte, als er schon irrsinnig wurde. Das war das Einzige, wo ich tatsächlich so ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich also einen Teufel zum lieben Gott mache.
Im Finale der Geschichte von Hasso Schützendorf werden viele Millionen Mark verdient und ein paar tausend Bücher vernichtet. Eine Finca wird brennen, ein Finger abgebissen und Hasso Schützendorf mindestens noch einmal, fast umgebracht. Und vielleicht wird aus dem Ganzen am Ende ein Buch und Hasso zur Legende. Aber nur vielleicht. Wenn ihr jetzt noch dran seid, dann habt ihr euch noch einen Funfact verdient, der es nicht ins Skript geschafft hat, weil er inhaltlich nicht so wichtig ist, aber verdammt witzig. Hasso hat während der Anfänge seiner Schmugglerzeit sogar eine Ausbildung zum Opernsänger gemacht und abgeschlossen. Und ich finde, es klingt ziemlich cool.
Wasser schrie die Kuh von Barcelona, gab keine Milch mehr und gab keine Milch mehr. Magermilch, schreit sie den ganzen Tag. Wasser schrie die Kuh von Barcelona und gab keine Milch mehr. Das Euter war leer, das Euter war leer.
Bevor es direkt weiter in die nächste Folge geht, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Jeden Tag eine halbe Stunde gründlich recherchierte Hintergründe gibt's im SWR-Podcast Das Wissen. Das ist ein absoluter Klassiker und war einer der ersten Podcasts, die ich jemals selbst gehört habe. Nur so nebenbei. In Das Wissen geht's zum Beispiel darum, was wir vom Mittelalter lernen können. Warum das Wort Mama in fast allen Sprachen ganz ähnlich klingt. Oder auch warum uns Inseln so faszinieren. Das Wissen vom SWR findet ihr in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt.